Und wenn ich dann immer weiß, wann ich einen Termin habe, dann gehe ich ins Gebet: Herr, was hast du denn jetzt für die Kulmbacher Gemeinde? Und das machen wir ganz verschieden. Manchmal fällt mir eine Predigt ein, die ich schon irgendwo gehalten habe. In dem Fall war es jetzt so, ganz spontan kommt mir ein Wort in den Sinn: Konfession. Jetzt, ich sehe schon, wie es bei euch rattert. Ich werde heute über deine Konfession sprechen. So, jetzt kannst du schon überlegen, was ich damit meine. Ich bringe das schon noch irgendwie in die Reihe, hoffe ich zumindest. Und der Auslöser für dieses Thema war, dass mir zufällig, in Anführungsstrichen, eine Schulmitteilung ins Haus geflattert ist. Und da hat wohl die Schulleitung kurz vor den Pfingstferien was geschrieben. Ich lese es euch mal vor. Liebe Schulgemeinschaft, jeder Mensch ist gut, Ausrufezeichen. Unsere Gesellschaft ist im Wandel und ob Gendersternchen oder nicht, divers, quer oder jeder Mensch ist gut und hat ein Recht zu sein, wie er ist und darauf gesehen zu werden. Wir als Menschen, in Klammern Gesellschaft, Eltern, pädagogisches Personal, Mitarbeitende, Unterstützende, Betreibende, Betreuende, Großeltern, stehen oft vor Herausforderungen und geben jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde unser Bestes. Genauso geben auch unsere Kinder jeden Tag ihr Bestes, auch wenn wir Erwachsene es oft nicht sehen. Lasst uns im Umgang miteinander nicht vergessen, jeder Mensch ist gut und gibt jeden Tag sein Bestes. Habe ich auch. Das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, ist eine Konfession. Wisst ihr, was Konfession bedeutet? Wer weiß es? Bekenntnis. Also es ist nicht bloß römisch-katholisch, RK, EV oder FK, nicht FKK, sondern FK, sondern Konfession bedeutet Bekenntnis. Ich will heute mal über dein Bekenntnis sprechen. Das wird herausfordernd, das verspreche ich dir. Weil ich, wie ich das so gelesen habe, dachte ich, meine Güte, das ist so eins, wir würden vielleicht heute sagen Statement, das ist ja der Hammer, was die da schreiben und anscheinend völlig unwidersprochen. Ich meine, wenn es hier steht, wir geben jede Minute, jede Sekunde unseres Bestes, okay, lass ich stehen, ne? Auf dem Trip war ich auch irgendwann mal so mit 30 vielleicht, wo es da dann gemeint hast, das musste unbedingt jedem sagen, was für ein toller Typ du bist. Ja, klingt gut, aber also ich kenne keinen Menschen, der jede Minute, jede Sekunde sein Bestes gibt. Vielleicht, wenn du im Bett bist und schnarkst. Da, okay, lassen wir das mal. Als ich das gelesen habe, Geschwister, jeder Mensch ist gut, da hat es bei mir an zu rattern gefangen. Da habe ich gedacht, ja, ist denn das so? Ist denn das so? Und ich weiß nicht, wenn du ein technisches Gerät bei dir hast und willst zum Beispiel wissen, ob du deinen Rasenmäher mit E-Fuel verwenden kannst, was machst du da? Na, du guckst dir die Bedienungsanleitung, oder? Ich weiß, ne? Nur 20% aller Männer lesen die Bedienungsanleitung und ich brauche euch nicht zu sagen, was dann bei den Regalaufbauten da zusammenkommt. Stelle ich mich genauso drunter. Nee. Du gehst in die Bedienungsanleitung. Und dann habe ich gedacht, ja, unsere Bedienungsanleitung, das ist das Wort Gottes. Gehen wir doch mal zum Konstrukteur. Ne, fragen wir doch mal den, der den Menschen gemacht hat, oder? Willst du doch auch, oder? Ich frage doch nicht irgendjemand, sondern ich frage doch den, der das gemacht hat. Wenn du mit deinem Porsche Taycan ein Problem hast, wirst du wahrscheinlich nicht Skoda gehen. Gehe ich mal davon aus. Aber wenn wir etwas wissen wollen, dann gehe ich doch zu meinem Gott. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, was sagt denn mein Gott zu dieser Aussage, jeder Mensch ist gut? Ziemlich am Anfang der Bibel. Das sagt Gott wörtlich. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Wisst ihr, wann er das sagt? Nach der Sintflut. Als der Noah da gelandet ist, nach über einem Jahr, sagt Gott, diese Stellungnahme, dieses Bekenntnis, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Oh Leute, damit werden wir nicht viele Leute zu uns ziehen. Römer 7, da schreibt
der Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das sagt der Paulus, der war Pharisäer, der war nach eigenem Dünken perfekt, untadelig und ihm wird nicht widersprochen. Leute, den wenn ihr bei euch in der Gemeinde gehabt hättet oder hättet, da dürfen wir uns alle ganz warm anziehen. Also so einen perfekten Alex, so ein Bruder, wow, sag ich dir. Und der Mann, der sagt es. In mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und ein bisschen weiter vorne auch noch sagt er, was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Gar keinen. Wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und alles dann verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich sage, Herr, jetzt gehe ich nach Kulmbach. Also wenigstens doch der Alex, oder? Oder der Martin? Oder Andreas? Nein? Muss euch wirklich schwerst enttäuschen. Und wie ich draußen im WC in den Spiegel geguckt habe, ruft es mir entgegen, du auch nicht. Ey, das ist Hammer, oder Leute? Das ist Hammer. Unser Schöpfer spricht entweder persönlich oder durch seine Diener. Nee, das stimmt nicht. Du bist nicht gut. Und alle Menschen sind erst gleich gar nicht gut. Das ist klar, dass das Evangelium nicht unbedingt die große Nummer ist, Geschwister. Wer hört sich das gern an, oder? Wer hört sich das gern an? Naja, also, ich erschieße doch niemanden, ne? Mach doch mal die Steuererklärung zumindest einigermaßen ordentlich, ne? Und wenn ich Auto fahre, also ich versuche zumindest die Geschwindigkeit einzuhalten. Ihr wisst ja, ich spreche ja zu Wissenden von euch. Wir haben ja so tausend Ausreden. Aber es ist nicht so, Geschwister. Es ist nicht so. Die Bibel, die gibt uns Menschen ein katastrophales Zeugnis. Und jetzt könntest du sagen, na ja, vielleicht ist es ja nur jetzt die Generation so um uns herum. Dann lies mal die Verführungsgeschichte, den Sündenfall im Alten Testament. Ein paar Seiten in der Bibel steht es schon drin. Adam und Eva, Traumehegeschwister, ohne dass sie ein Traumschiff gebraucht haben oder was für eine Reise. Traumehe, Gott direkt in der Nähe, besser kannst du es nicht haben. Ein erfülltes Leben, kein Workaholic, kein WhatsApp, kein Handy erforderlich. Und Gott sagt, okay Leute, ich habe bloß eine einzige kleine Bedingung. Da steht da irgend so ein Stauden, da gehst du also nicht hin. Ja, so war es doch wahrscheinlich. Und wenn du das direkt nimmst, dieses Land Kusch, wenn man das mit dem vergleicht, was die Bibel in etwa beschreibt, Land Kusch, dann geht es von Mittelafrika bis rüber in den Iran. Ich sag dir eins, du musst da weit laufen, bis du an der Staude vorbeikommst. Aber irgendwie war die so anziehend, dass die scheinbar öfters da vorbeigegangen sind. Und es passiert, was leider wohl passieren muss. Und das Allerschlimmste für mich ist, Geschwister, dass dieses Vertrauensverhältnis zu Gott von einem Moment auf den anderen plötzlich weg ist. Da frage ich doch mal meine Frau. Also, da frage ich meine Frau. Wisst ihr, was der Adam gemacht hat? Das Dümmste, was ein Mann machen kann. Also es gibt auch dumme Männer. Die Frau, wo du mir gegeben hast, die hat mir zu essen gegeben. Das ist eine Katastrophe, Geschwister. Es ist eine menschliche, eine moralische Katastrophe, was da passiert ist. Und das gleich am Anfang, wo du eigentlich kein Vergleich hast. Also ich glaube, ich liege richtig mit dieser Aussage, dass im Menschen nichts Gutes ist. Gut, sagst du, Moment, der Mensch kann sich ja verbessern, ja? Er wird ja vielleicht besser. Lies mal ganz am Ende der Bibel. Offenbarung. Wisst ihr, was da passiert? Da wird der Feind Gottes, der Verkläger der Brüder, wie die in die Bibel bezeichnet, der wird für 1000 Jahre ins Gefängnis gesperrt. Ne? Das ist ja fast wie Donald Trump in Amerika. Also wenn du alles, wenn du die ganzen Strafen zusammensetzt. Also das Böseste vom Bösen wird 1000 Jahre ins Gefängnis gesperrt. Und dann sagt die Bibel ganz nüchtern, und dann muss er noch einmal kurze Zeit freigelassen werden. Also kurze Zeit ist nicht lang. Wisst ihr, was passiert? Es geht wieder von vorne los. Es geht genauso von vorne los. Es kommt zu einer gigantischen Schlacht, dass Gott praktisch sagt, so, jetzt muss ich diese Erde zusammenrollen wie ein Kleid. Jetzt hat es wirklich, jetzt bringt es nichts mehr. Ist das nicht ernüchternd, Geschwister? Ist das nicht ernüchternd? Aber ich sage da eins. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie gut. Wenn du so mal Zahnschmerzen hast oder irgendein Virus oder was, da ist das Beste, was dir passieren kann, mir geht wirklich dem Ganzen auf den Grund, oder? Und wenn der noch so tief bohrt, aber wichtig ist, dass die Wurzel geheilt wird und dass das gut ist, weil irgendwann hast du den Schmerz vergessen. Es ist großartig, dass unser Gott, dass er, obwohl er das weiß, Geschwister, obwohl er das weiß, trotzdem für uns Hoffnung hat. Diese Aussage, der Mensch ist gut, ich glaube, das ist das Schlimmste, was in unserer Gesellschaft überhaupt in Gang gebracht wurde. Wir haben so eine Art Gutmenschentum. Und das merkst du momentan daran, dass die Politik so eine Art Sendungsbedürfnis hat, überall in der Welt das, was sie erkannt haben, als richtig darzustellen. Ja, der letzte Drama-Akt war ja die One-Love-Binde in Saudi-Arabien oder Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft, haben wir schon gemerkt, was für einen Einfluss wir da haben. Also der Mensch, der sich für gut hält, der glaubt auch noch dran, dass die anderen das auch wissen müssen. Und jetzt kommt die Steigerung, Geschwister. Ich weiß, was ich jetzt sage. Und ich weiß, was das in unserer heutigen Gesellschaft bedeuten kann. So. Jetzt kommen wir zum Gender. Es ist ein Gesetz im Laufen, wonach du einmal jährlich bestimmen kannst, ob du Mann, Frau oder divers bist. Ich prognostiziere unserer Gesellschaft, es wird ein Chaos. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In der Bibel heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Mann, Frau und divers schuf er ihn, oder? Also steht in deiner auch nicht, oder? Gott schuf den Menschen zum Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt für mich, Gott ist der, der uns und dir und mir meine Identität gibt. In dem Moment, Geschwister, und deswegen mache ich mir so große Sorgen um die Menschen um uns herum, in dem Moment, wo der Mensch das Recht bekommt, von staatlicher Seite seine eigene Identität zu bestimmen, stellt er sich über Gott. Er sagt, ich bin Gott. Das ist das Ende des Gedankens. Ich bin Gott. Ich bestimme, ob ich Mann oder Frau oder wer weiß was bin. Und nächstes Jahr überlege ich mir, ob ich es nochmal anders mache. Das sind wir beim Bekenntnis, Geschwister. Wir sind gefordert. Ich weiß, das ist ein wahnsinnig heikles Thema. Und ich als Geschäftsmann, ich werde also wirklich um alle Weisheit des Herrn beten, dass ich bei solchen Situationen richtig antworte. Die können dich von einem Tag auf den anderen fertig machen mit sowas. Aber mich treibt wirklich die Sorge um unsere Gesellschaft, weil ich sage, in dem Moment, wo sich der Mensch über Gott setzt, dann geht's mit uns aber richtig die Leiden unter. Und unser Gott, wisst ihr, was er macht? Unser Gott sagt trotzdem, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was haben wir für einen gigantischen Gott? Der weiß das. Der weiß, was für Typen wir sind. Der weiß, was kurz nach Noah, nach der Sintflut passiert ist. Der weiß, wie wir heute angekommen sind, was wir gestern abends noch vielleicht gemacht haben, was du heute beim Mittagessen, wie du ausrastest, wenn der Kleiner dir vielleicht die Ketchupflaschen über die Hosen schiebt. Ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre, würde ich irgendwann sagen, ich habe fertig. Ich habe fertig. Ihr könnt mich alle machen. Was haben wir für einen großartigen Gott? Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und noch eins höher, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Bekenntnis unseres Gottes, Geschwister. Das ist unser Glück. Und das ist eigentlich das Glück dieser Welt. Sie wissen es bloß nicht oder wollen es vielleicht auch gar nicht wissen. Es ist so großartig, dass wir einen Gott haben, der, obwohl er uns kennt, obwohl er weiß, was für Typen wir sind, er sich trotzdem zu uns stellt. So, jetzt komme ich persönlich zu uns. Ich glaube, was wir mitgekriegt haben, ist, wir brauchen unser Bekenntnis. Die Welt braucht unser Bekenntnis. Die Welt muss das hören. Ja, wie sieht denn jetzt unser Bekenntnis aus? Im Johannesevangelium Kapitel 6, da lesen wir mal, dass eine ganze Menge von Jüngern Jesus verlassen. Da hat Jesus etwas gesagt, ihr müsst von meinem Fleisch essen. Haben sie nicht verstanden? Hätten sie halt nochmal gefragt. Wer kann diese Rede verstehen? Und sie gehen weg. Geschwister, das ist etwas, was uns eigentlich, gerade als Gemeinden, Tag ein, Tag aus passiert. Ich habe die Tage, hat meine Frau mit jemandem gesprochen, den wir seit Jahren kennen, der sagte, mit Gemeinde bin ich fertig. Mit Gemeinde bin ich fertig. Soll ich euch was sagen? Ich habe 26 Jahre Gemeinde geleitet. Ich kann es verstehen. Wenn du mal mit Menschen ständig zu tun hast, wenn du all diese Enttäuschungen mitkriegst, wenn du weißt, wie Menschen dich angreifen können, das ist alles verständlich. Ich weiß nicht, mit wem du vielleicht jetzt gerade wegen dem Clinch bist. Ich sag dir, menschlich verstehe ich dich. Aber als Jesus mit seinen Jüngern dann mit den Zwölfen alleine ist, da sagt er ganz nüchtern, wollt ihr auch gehen? Und was sagt Petrus? Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Geschwister, ihr Kulmbacher Gemeinde, ihr seid so wahnsinnig wichtig. Das Bekenntnis eurer Gemeinde, den Leuten zu sagen, ja, es gäbe tausend Gründe vielleicht, da abzuhauen. Am Sonntag kommt wieder ein Prediger aus Kranich, den bin ich bloß sähe. Ja? Aber in meiner Bibel steht, wohin soll ich denn gehen? In dieser Welt, Geschwister, wo alles davon läuft, wo man bei jeder kleinen Gelegenheit abhaut, und ich kriege das ja in vielen Gemeinden ein bisschen mit, so viele Leute, ich mache jetzt nicht mehr, ich mache jetzt keinen Dienst mehr, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, wer soll es denn machen? Wie bei uns, wir sind mittlerweile also 65 aufwärts, das sind die treibenden Keile. Da musst du uns halt klonen, ne? Muss man irgendwie was erfinden, dass wir noch möglichst 50 Jahre leben. Dann können wir das dann vielleicht doch einigermaßen hinkriegen. Ich sage das ganz bewusst, Geschwister, und gerade an euch, junge Leute. Euer Bekenntnis ist gefragt. Euer Ja, ich mache da mit. Weil da ist etwas, was ich nirgends in dieser Welt sehe und nirgends geboten bekomme. Bekenne Gott. Paulus sagt mal, predigt das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit, auf Deutsch gesagt immer. Ich weiß, was das heißt, Geschwister. Ich weiß, dass es Situationen gibt, da magst du nicht mehr. Habt ihr wegen meiner Geschichte mitgekriegt? Ich habe ja immer noch diese Gürtelrose-Sache. Jetzt war ich letzte Woche Freitag, war ich in der Schmerzklinik. Da hat man mir ein Chilischotenpflaster aufgeklebt. Die Schwester sagte, haben Sie schon mal so Thermacare draufgekriegt? Habe ich gesagt, ja, naja, das müssen Sie, was jetzt kommt, müssen Sie sich ungefähr 100 Mal stärker vorstellen. Habe ich gelacht. Habe ich gedacht, macht einen schönen Scherz. Nach einer Minute habe ich nicht mehr gelacht. Eine Stunde. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß, was Hölle ist. Eine Stunde, wo du jede Sekunde zählst. Bitte, lass es endlich aufhören. Lass es endlich aufhören. Diese Chilischoten, das ist an Schmerz nicht zu überwinden. Es soll dazu führen, dass diese alten Nervenbahnen abgetötet werden und sich neue bilden. Erste Woche war es nicht schlecht, ich brauche keine Medikamente mehr. Wie ich mitten in dieser Krankheitsphase drin gewesen bin, hatte ich nachts einen Traum. Ich bin bei einem Bauunternehmer, dem soll ich ein Angebot machen. Und in dem Traum sagt dieser Bauunternehmer, du, dir sagt jeder, soll ich einen Auftrag geben? Und im Traum bin ich so richtig aufgeplatzt. So nach dem Motto, was denken der, das ist ja diskriminierend, der kennt ja wohl unsere Vorschriften, das ist ja Religionsverhetzung. Und dann wache ich auf. Und weißt du, was ich in dem Moment, denke ich sofort an diesen Traum und denke im nächsten Moment an meine Gürtelrose-Geschichte. Und der erste Gedanke, ich soll in der Situation Zeugnis für Jesus geben. Ich soll jetzt sagen, Jesus ist alles, meine Rettung. Du, wenn du mal in einer solchen Situation bist, dann weißt du, was dir dein Glaube wert ist. Und manchmal brauchen wir das. Manchmal muss Gott es zulassen, dass wir in eine solche Anfechtung hineinkommen. Ich habe neulich einmal über Anfechtung bei euch gesprochen. Dass wir hineinkommen, dass Gott wirklich sieht, was an uns ist. Wir brauchen ein Bekenntnis. Und ich bin todtraurig, Geschwister, dass in Deutschland, in unserer Politik, so gut wie gar nichts ist. Habt ihr gewusst, 2019, kurz bevor Joe Biden zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde, zum mächtigsten Mann der Welt, wisst ihr, was da passiert ist? Der katholische Bischof seiner Kirche hat dem Joe Biden, dem designierten mächtigsten Mann der Welt, die Kommunion verwehrt. Der hat gesagt, ich lasse das nicht zu, du hast eine liberale Haltung zur Abtreibung. Das ist nicht vereinbar mit unserem Bekenntnis, mit unseren Grundsätzen. Wow! Und der hat es durchgezogen. Also wenn wir über die Amerikaner herziehen, Geschwister, dann sollten wir auch mal über sowas nachdenken. Da war ich platt. Dass so ein Mann, entschuldigt diesen Ausdruck, einen solchen Arsch in der Hose gehabt hat, zu sagen, nein, der nicht. Wow! Merkt ihr, dass diese Welt das Bekenntnis von Christen braucht? Und das kann ganz klein aussehen, Geschwister. Das kann so sein, dass ich überlege mir manchmal, ich gehöre so zu der, in Anführungsstrichen, Gruppe der Dinosaurier. Ne? Ich habe kein einziges Tattoo. Ich bin seit über 46 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Hab sie nie betrogen, lieb sie heute noch. Wir streiten uns manchmal, dass die Fetzen fliegen und versöhnen uns, wie schön es ist. Traumhaft, ich rauche weder Zigaretten noch Cannabis. Ich arbeite mit 69 noch, obwohl ich Bürgergeld beziehen könnte. Ich weigere mich bis heute strikt WhatsApp, Facebook und sonstige Dinge da zu haben. Und ich glaube an das Buch der Bücher, stell dir vor. Und das Allerschlimmste, ich liebe Jesus. Ihr glaubt nicht, Geschwister, was das für ein Zeugnis sein kann. Wenn du zu jemandem sagst, ich bin ein Dinosaurier, eigentlich müssten sie mich ausstellen. In so ein Glas mit drinnen, nein, und da will ich es beschreiben. Du glaubst nicht, was du mit einem Wort vielleicht, mit deinem Zeugnis bewirken kannst. Einfach anders zu sein. Ich habe jetzt zwar eine Langzeitstudie. Wir haben ja einen Campingplatz da unten in der Nähe von Ebensfeld. Und da fahre ich immer früh mit dem Fahrrad, meistens nehme ich den Hund mit, das ist also eine große Herausforderung für mich, Fahrradfahren mit Hund, kann ich euch mal sagen. Und da ist so ein Gaspfosten, wo man sieht, da ist die Gasleitung. Und da hat irgendwann mal einer, hat einen Bibelspruch da drauf geklebt. Und das ging 2 Jahre. Jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, war der wieder unten gelegen. Und jedes Mal habe ich das Ding wieder hingepappt. Und jedes Mal habe ich mir als Ingenieur, ich bin ja total strukturiert und diszipliniert, das müsst ihr ja gar nicht wissen, wie ich da bin. Und jedes Mal habe ich mir vorgenommen, und das nächste Mal nimmst du Kabelbinder mit und machst die fest. 2 Jahre habe ich gebraucht. 2 Jahre. Aber jetzt hängt er. Und ich fahre jeden Tag vorbei und guck, ob das Ding nicht verrückt wurde. Da steht als allererstes, liebet eure Feinde. Du denen, die euch hassen. Geschwister, ich möchte nicht wissen, was dieser Bibelspruch, den ich ja nicht einmal selber draufgepappt, nicht einmal selber geschrieben habe, sondern nur hingeheftet, was dieser Bibelspruch vielleicht erzeugen kann, dass vielleicht einer im Himmel ist und sagt, du, ich habe mitgekriegt, du warst der wo immer mit den Kabelbindern das Ding festgemacht hat. du das Zeugnis, das ihr Tag ein, Tag ausgibt, nicht für kleine achten, Geschwister. Und ich möchte schließen, weil wir brauchen ja große Ziele. Ne? Think big, sagt der Amerikaner. Ich habe neulich was gelesen in jesus.de. Ich lese euch bloß ein bisschen was davor. Versucht es mal zu googeln, da gibt es auch ein Buch dazu. Und ich lese euch da ein paar Sätze draus. Fasziniert mich, was da passiert ist. Tonnenweise Bibeln hat Tom Hamblin in zahlreiche Länder des Nahen Ostens transportiert. Immer offen, im Fluggepäck, nie heimlich. Das führte auch zu einem Treffen mit dem religiösen Oberhaupt eines Landes. Tom Hamblin hat viele Jahre lang Bibeln in muslimische Länder des Nahen Ostens verbreitet. Die Besonderheit, er ist kein Bibelschmuggler. Vielmehr hat er seine Fracht auf den Flughäfen korrekt deklariert und mit vielen Verhandlungen dann ins Land bekommen. Wenn er in eine Stadt ging, trug er die Bibel in transparenten Plastiktüten, um von vornherein offenzulegen, was er tat. Vor aller Augen heißt deshalb konsequenterweise das Buch, in dem er von seinen Erlebnissen erzählt. Das ist ein Auszug. Also Tom Hamblin heißt er, kannst du mal googeln. Vielleicht kaufen wir mal das Buch und lass es mir schenken. Da schreibt er, wieder einmal wurde meine Fracht konfisziert. Ich musste zum Erziehungsminister gehen. Er teilte mir mit, dass er mir nicht helfen könne. Dieses Mal müsse ich mich an das Scharia-Gericht wenden. Konservative muslimische Länder wie dieses werden nach dem islamischen Recht der Scharia regiert, die sowohl das öffentliche als auch das private Verhalten regelt. Von allen Rechtssystemen, die es heute auf der Welt gibt, ist die Scharia zweifelsohne eines der Gesetze mit den größten Befugnissen, eines der strengsten. Ich nahm ein Taxi und bat den Fahrer, zum Scharia-Gericht zu fahren. Scharia? Flüsterte der Taxifahrer mit großen Augen. Ja, bitte. Während der Mann fuhr, fragte er, Sie sind Engländer. Sie wollen zur Scharia? Nicht gut. Er blieb vor einem Gebäude stehen und sagte, wir seien da. Ich drückte ihm das Geld in die Hand, dann schritt ich zielstrebig mit meiner Aktentasche, in der ich ungefähr 6 Bibeln und Evangelien hatte, war an den Wachleuten vorbei. Ich grüßte die Wachleute mit einem Salam Aleikum, öffnete die Tür. Vor mir befand sich eine eindrucksvolle Marmortreppe. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte, also stieg ich die Treppe hinauf. Oben war ein langer Korridor, an dessen Ende 2 Männer an einem Schreibtisch saßen. Als ich mich ihnen näherte, standen sie auf. Ich wusste, dass sie mich fragen würden, ob ich einen Termin hätte. Deshalb sagte ich einfach Salam Aleikum. Ist der Vorsitzende ja da? Ja, haben Sie einen? Danke, erwiderte ich fröhlich und öffnete die Tür. Etwas, das ich an der arabischen Kultur mag, ist ihre Gastfreundschaft. Die Menschen schicken einen nie weg. Wenn man erst einmal bei ihnen ist, sie können in ein beliebiges arabisches Haus gehen, werden eingelassen. Ich ging also in den Saal und traf daraufhin 20 bis 25 Mullahs an. Das sind Männer, die in der islamischen Theologie und im heiligen Gesetz ausgebildet sind. Ein Mann saß erhöht über ihnen auf einer Plattform. Das war der Vorsitzende der Ayatollah. Es gab nur einen einzigen leeren Stuhl. Ich setzte mich darauf und wartete, dass mich der Vorsitzende zu sich kommen ließ. Da geht es um 2 Leute, die kommen dann. Ich durfte vortreten, als ich mit meiner Aktentasche über den herrlichen, gewebten Teppich ging, betete ich im Stillen gegen den Geist des Islam. Der Mann deutete auf einen Stuhl, beugte sich dann vor, bis die Zähne zusammenzischte. Was wollen Sie? Ich habe keine Erklärung für die Worte, die daraufhin aus meinem Mund kamen. Im Gegenteil, mein Geist meldete sich sofort, nachdem ich sie ausgesprochen hatte, und tadelte mich. Was denkst du dir nur? Wie kannst du sowas Dummes sagen? Aber Jesus sagt uns in seinem Wort, dass Gottes Geist uns zeigen wird, was wir in der Stunde der Not sagen sollen. So war es auch hier. Ich fragte den Vorsitzenden des Gerichts, wie geht es Ihrem Vater? Ich wusste nicht mal, ob der Vater dieses Mannes überhaupt noch lebte. Er konnte zu seinen Jahren tot sein, aber der Vorsitzende, der sichtlich erstaunt war, antwortete, danke. Er fängt an, von seiner langen Krankheit zu genesen. Das Verhalten dieses Mannes durchlief nun eine wundersame Verwandlung und er fragte, was kann ich für Sie tun? Lest mal nach, wie er das dann schafft, alle Bibeln, alles ganz offiziell in dieses Land zu bringen. Wie dann einer von diesen Obersten scherzhafterweise zu ihm sagt, aber bitte tun Sie nicht das ganze Flugzeug wieder mit Ihren Bibeln bombardieren. Wie er Leuten vom Evangelium erzählen kann, Ich weiß, Geschwister, es gibt vielleicht nur diesen Menschen auf der Welt oder zwei oder drei, die so eine Berufung haben. Aber das sind ja manchmal die Sachen, die uns in unserem Geist irgendwie ja frisch machen. Was kann ich vielleicht tun? Vielleicht hat Gott was ganz Besonderes für mich. Vielleicht soll ich auf dem Fischmarkt und Fisch verkaufen und dabei das Evangelium verkünden. Ich weiß es ja nicht. Also, ich schließe damit. Deine Konfession ist gefragt, genauso wie meine. Dein Bekenntnis. Und diese Welt braucht das Bekenntnis Jesu Christi. Sie braucht die Botschaft, dass Gott, obwohl er mit uns fertig sein könnte, es nicht sein will. Dass er alles gegeben hat, seinen Sohn Jesus, damit so viele wie möglich gerettet werden. Gott mit euch. Amen.